herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich spreche heute mit Susanne Bär. Sie ist Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und sie war Richterin des Bundesverfassungsgerichts im ersten Senat zwischen 2011 und 2023. Schön, dass wir heute über das Thema Justiz, vielleicht auch neue und extreme Rechte, jedenfalls über die Bedrohung der Demokratie oder vielleicht auch die Rettung der Demokratie durch die Justiz und das Bundesverfassungsgericht sprechen können. Herzlich willkommen im Politischen Pausen-Podcast, Susanne Bär.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie das zum Thema machen.
Ja, starten wir doch direkt mal. Das Buch, was Sie geschrieben haben, ist 2025 erschienen und es trägt den Titel Rote Linien, wie das Bundesverfassungsgericht die Demokratie schützt. Die Struktur des Buches teilt sich, wenn ich das richtig überblicke, in zwei Teile. Erst geht es so ein bisschen darum, was eigentlich das Bundesverfassungsgericht tut, wo seine Befugnisse und Kompetenzen liegen, die Funktionsweise, die Arbeitsweise. Und im zweiten Teil geht es dann um konkrete Politikfelder und die Rechtsprechung dazu. Und vielleicht starten wir einfach mal mit der Arbeitsweise. Mir fällt nämlich auf, dass es eine Institution ist, die ja sehr hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Man will hinzufügen, immer noch, währenddessen wir einige politische Institutionen bekommen oder Institutionen im politischen System, die eben nicht so viel Vertrauen genießen oder auch von sehr stark schwindendem Vertrauen betroffen sind, als Gegenbeispiel die Parlamente. Und wir nennen das in der Politikwissenschaft immer das Demokratieparadoxon, indem wir nämlich sagen, die Organisationen, die gewählt werden, sind die, die eigentlich eher von weniger Interesse gesegnet sind, währenddessen die, die nicht gewählt werden, wo wir also als Bevölkerung eigentlich keine Möglichkeit haben, über die Zusammensetzung mitzuentscheiden, die sind die, denen besonders viel Vertrauen entgegengebracht wird. Können Sie das auflösen, beziehungsweise können Sie das erklären, woran das eigentlich liegt? Und wenn nicht dieses Paradoxon, dann aber zumindest, warum vertrauen Menschen dem Bundesverfassungsgericht bis heute so immens?
Das ist eine für das Gericht eine existenzielle Frage, denn es lebt von diesem Vertrauen. Es hat ja keine Gerichtsvollzieher selbst oder kann nichts tun, damit die Entscheidungen akzeptiert werden oder durchgesetzt werden. Und insofern ist sowas, was man Verfassungskultur nennen könnte oder eine lebendige demokratische Verfassungskultur, existenziell. Und das sind vor allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger, die dem Gericht eben vertrauen müssen. Nun könnte man aber auch sagen, mit Forschung zum Begriff des Vertrauens, dass Vertrauen vielleicht gar nicht der allerbeste Begriff dafür ist, sondern es eher darum geht, darauf setzen zu können, dass es da eine unabhängige Institution ist, die beständig mit dem Grundgesetz in der Hand entscheidet. Vielleicht ist diese Beständigkeit und Verlässlichkeit der bessere Begriff. Denn Vertrauen ist ja auch sowas, was blind sein kann. Und das Buch habe ich geschrieben, um die Blindheit aufzulösen. Auch weil wir in Zeiten leben, wo diese Position eines Gerichts, vor allen Dingen von Verfassungsgerichten und Menschenrechtsgerichten, ja von manchen gezielt angegriffen wird. Aber man muss auch sagen, das Verfassungsgericht war immer stolz darauf, dass es dieses Vertrauen genießt. Es schätzt das durchaus auch, freut sich auch darüber. Aber Sie haben es angedeutet, das Vertrauen in die Justiz insgesamt sinkt, auch in das Bundesverfassungsgericht. Es ist immer noch hoch, aber es sinkt. Erstens. Zweitens, wenn danach gefragt wird, gibt es eine Instanz sozusagen, die noch mehr Vertrauen genießt, was mich immer sehr gefreut hat, und das ist das Grundgesetz. Da ist nämlich mal nachgefragt worden. Vor dem Verfassungsgericht sind meistens auch Polizei und Feuerwehr. Auch das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil es die Alltagsinstitutionen des Staates sind. Und uns hat immer beunruhigt als Richterinnen und Richter, dass das Parlament, dass die Politik weniger Vertrauen genießt. Denn irgendwas ist da, was Sie Paradoxon nennen, auch ein Stück weit so einer Idee geschuldet oder einem Bild geschuldet, wo so acht weise Menschen, in Frankreich werden die Richter und Richterinnen sogar les sages genannt, die Weisen am Conseil constitutionnel, dass die Weisen da verkünden, worum es jetzt wirklich geht. Und so fühlt man sich als Richterin nicht, sondern man ringt ja darum, gute Antworten auf sehr schwierige Fragen zu kriegen, zu finden, gemeinsam zu finden, und will eigentlich den Ball immer wieder zurückgeben an die Politik, also nicht das allmächtige letzte Wort haben, sondern das Verfassungsgericht sieht sich als einen Player in einem größeren Gefüge. Es ist auf Vertrauen eben angewiesen, aber es ruht sich sozusagen nicht drauf aus, und es war immer auch der Versuch zu sagen, hey Leute, wir leben in einer Demokratie, vertraut denen, die ihr wählt. Dazu aber auch noch eine kleine Bemerkung. Verfassungsrichter und Richterinnen werden ja gewählt vom Bundesrat und Bundestag. Und insofern sind wir schon mittelbar, fühlte ich mich immer auch mittelbar durch die Bürgerinnen und Bürger legitimiert, die eben an der Wahlurne entscheiden, wer da das Sagen hat. Das ist nicht ganz unwichtig, denn es gibt Systeme, wo das noch weiter weg ist vom Volk, also wo der Präsident die Richter ernennt. So ist es in Deutschland nicht.
Ja, sind dann die Angriffsflächen natürlich oder die offene Flanke für diejenigen, die es mit der Demokratie nicht so gut meinen, natürlich dann vielleicht auch spürbarer, sichtbarer, besser nutzbar. Wir werden gleich auch noch mal darüber sprechen, wie die Richterinnen und Richter ins Amt gehen und wo da vielleicht auch Angriffspunkte sind. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie sind gerade auf die Arbeitsweise des Verfassungsgerichtes im Unterschied zum Parlament ja auch eingegangen. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass Sie ja auch über Architekturfragen arbeiten und geschrieben haben. Und das ist etwas, was mich auch in Bezug auf Parlamentsgebäude sehr beschäftigt hat. Also die Frage, ob Glas im Sinne von Transparenz ein demokratisches Gebäude sichtbar machen kann. Eine ganz, ganz interessante, spannende Frage, wenn man sich auch die deutsche Geschichte und die Bauweisen von solchen Gebäuden eben anschaut. Und vielleicht kann man sagen, dass Parlamente auf jeden Fall transparenter in ihrer Arbeitsweise sind oder zumindest sein sollen, als es vielleicht Gerichte sein können, weil sie natürlich hinter verschlossenen Türen erstmal wahrscheinlich auch Akten wälzen und bis sie dann zu einem Urteil kommen und das natürlich in der Begründung dann transparent wird, aber vielleicht dann doch erst ex post, währenddessen schon die Arbeitsweise bei Parlamenten häufig ja durch das Plenum, Plenarsaal und die Übertragung vielleicht auch über das Fernsehen oder mittlerweile soziale Medien vielleicht transparenter ist. Aber
Ja,
wir
das
wollen, ja.
Bundesverfassungsgericht ist ja so ein bisschen ein Mix, ne? Deswegen war die Entscheidung von dem Architekten damals, Paul Baumgarten, eher eine eigentlich revolutionäre. Der wollte keinen Justizpalast, wo man gleich schon mal sich ein bisschen eingeschüchtert fühlt, wenn man da reingeht. Und viele Strafgerichte, Zivilgerichte sind ja weiterhin so aus dem vorvorherigen Jahrhundert. Aber was schon interessant ist, ist, dass man, wenn man in so einem Gebäude arbeitet, wo Menschen vorbeigehen und einem auf den Schreibtisch gucken können, natürlich das Beratungsgeheimnis zu wahren hat. Also es auch wichtig ist, dass man Leuten nicht erzählt, wir hatten da was gesagt und so weiter, um nämlich Fehler machen zu können und dazulernen zu können. Aber gleichzeitig sehr deutlich war in der Alltagsarbeit, dass wir den Menschen verpflichtet sind, dass wir nicht in einem Turm sitzen und weit weg von den Dingen, sondern ganz nah am Leben. Und das hat der gewollt. Und er hat noch dazu so ein paar Weichen gestellt, dass so die Farben ganz sanft sind im Gebäude und dass alles so seinen Sinn hat. Im ersten Stock der erste Sinn hat, im zweiten Stock der zweite Sinn hat und so weiter und so weiter. Und das macht alles Sinn. Das wirkt sich alles auf die Arbeit aus. Das auf jeden Fall. Das heißt, nicht transparent, weil es eine andere Form des Entscheidens ist, aber doch sozusagen den Menschen zugewandt. Ein Bürgergericht, sollte es werden. Und das ist, glaube ich, in dem Gebäude auch so ein bisschen deutlich geworden.
Jetzt kommen wir mal auf das Buch zu sprechen. Sie haben eben den Begriff rote Linien kurz schon angeschnitten. Der Titel bezieht sich ja einerseits auf die Grenzen, die das Gericht der Politik setzen kann. Und andererseits sprechen Sie die Kontinuität, man könnte auch sagen, den roten Faden dann eher an, den die Karlsruher Rechtsprechung aufzeigt oder um den das Karlsruher Gericht bemüht ist. Vielleicht können Sie diese Doppelbedeutung noch mal ein bisschen elaborieren, ein bisschen erklären.
Ja, der Titel Rote Linien, der entstand eigentlich in einem Gespräch, wo natürlich die Assoziation nahe lag, rote Roben, das ist nämlich die Farbe der Richter und Richterinnen Roben in Karlsruhe, legte das Rot nahe. Und das mit den Linien hat schon eine mehrfache Bedeutung. Es sind sozusagen die Red Flags, also es sind so die Warnzeichen, wo Schluss ist, wo die rote Ampel kommt, die nicht überschritten werden dürfen. Und die sind in der Demokratie total wichtig. Aber es ist auch dieses Bild der Linien am Spielfeldrand mit drin, also ja, am Fußball-WM, also der Linien, die markieren, wann ein Ball ins Aus geht. Und mit den Linien und dem Rot kommt auch die rote Karte ins Spiel, sodass ein Schiedsrichter eventuell pfeifen kann, wenn gefoult wird. Und das sind die Bilder, die dadurch aufgerufen werden sollten, nämlich das Verfassungsgericht ist nicht dafür da, selber zu spielen, Es schießt keine Tore, das macht das Parlament, das machen die politisch Verantwortlichen, das macht die Regierung und das ist auch gut so. Aber ein Verfassungsgericht als unabhängige Institution wird wie auf dem Feld ein Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin gebraucht, um zu sagen, Hallöchen, ihr müsst aber auch fair spielen, das heißt die Opposition zu Wort kommen lassen, Dinge berücksichtigen, nicht faulen. Und wenn der Ball im Aus ist, also die Verfassung mal verletzt worden ist, was ja glücklicherweise selten vorkommt, dann macht das Verfassungsgericht nicht anstelle der Politik Politik, sondern wirft den Ball sozusagen zurück ins Feld, damit weitergespielt werden kann. Und deswegen war dieses Linienbild für mich interessant, weil es eine Umgrenzung eines großen Feldes demokratischen Handelns ist. Denn das Verfassungsgericht wird ja manchmal so als der Veto-Player gesehen, so also in der Politikwissenschaft, aber auch als eine sehr mächtige Institution. Das ist es auch. Nur es ist keine politikerstickende Institution. Und auch ich habe in der Praxis im Verfassungsgericht immer wieder sozusagen dazugelernt, dass die Frage, lasst dem Gesetzgeber Raum, wie viel Raum hat er noch, wie viel Gestaltungsspielraum, immer mit auf dem Tisch lag. Und ich mir selbst auch oft die Frage gestellt habe, was würdest du hier politisch wollen? Und dann davon unterschieden habe und auch unterscheiden musste, was ist verfassungsgerichtlich zu sagen? Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und insofern sind es wirklich nur Linien, die man zieht und nicht eben letzte Worte, alles, was gesagt werden muss. Es ist manchmal auch ein bisschen nach dem Spiel, ist vor dem Spiel. Es geht dann auch ein politischer Prozess immer weiter. Und das schien mir da wichtig.
Das wird ja auch sehr deutlich, was Sie gerade gesagt haben, in einigen bahnbrechenden Urteilen, wenn zum Beispiel die Kompetenz des Parlaments gegenüber der Bundesregierung, also des Bundestags gegenüber der Bundesregierung gestärkt worden ist, das Informationsrecht etwa, also zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt muss das Parlament, der Gesetzgeber, informiert werden. Gleichwohl steht da dann nicht die Handlungsanweisung, wie das genau stattzufinden hat, ne? Und diese Ausgestaltungsspielräume bleiben frei. Daran sieht man das ja sehr schön, kann das sehr schön ablesen. Ein anderes Bild, was sich in Ihrem Buch findet, ist die Beschreibung des Bundesverfassungsgerichts als Sicherheitsgurt der Demokratie. Fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild und wird mir auch sehr schnell eingängig, wenn ich mir vorstelle, dass in Bezug jetzt auf diesen zweiten Teil, wo Sie Klimaschutz, Migration, Corona, die Meinungsfreiheit, vielleicht auch Diversität, ansprechen. Möglicherweise auch in der Justiz, als etwas, was Steffen Mau ja als Triggerpunkte der Gesellschaft bezeichnet hat, wo er so sagt, wir haben keinen großen Kulturkampf, sondern wir haben bestimmte kognitive, also so sachthemenbezogene Polarisierung in der Gesellschaft, die sich genau an solchen Themen auch dann entzünden. Und da wäre meine Frage, inwiefern sich denn diese Funktion des Sicherheitsgurtes gerade in letzter Zeit, wo nämlich diese Triggerpunkte zu einer zunehmenden kognitiven Polarisierung, also nochmal nicht der riesige große Kulturkampf, der Deutschland in zwei Teile teilt, sondern wo wir regelmäßig dieses Entzünden an einzelnen Sachthemen haben, wo sich da sozusagen dieses Bundesverfassungsgericht als Sicherheitsgurt regelmäßig oder vielleicht mehr als früher bewähren muss.
Ja, das Bild des Sicherheitsgurts ist natürlich für die, die Fußball nicht so lieben, aber Autos mögen. Deswegen muss ich ja immer unterschiedliche Metaphern nutzen, je nachdem, wer welches Faible hat. Und beim Sicherheitsgurt fand ich schon interessant, dass es eigentlich eben eine Vorsichtsmaßnahme ist, um uns davor zu schützen, dass was wirklich, wirklich schief geht. Also wir schwere Verletzungen davontragen, wenn ein Unfall geschieht, aber wir nicht selber fahren. Wenn man sich sozusagen das Auto oder Mobilität insgesamt anguckt, hätte man ja auch sagen können, ja, das ist das Lenkrad oder das ist der Motor oder ähnliches. Aber der Sicherheitsgurt passte, weil es eine mächtige, aber zurückgenommene Rolle ist und auch eine existenziell schützende. Und das Verfassungsgericht hat ja sehr oft die Funktion, gerade für diejenigen da zu sein und für die Interessen da zu sein, die sonst ein bisschen unter die Räder kommen. Das ist in dem Beispiel, was Sie genannt haben, die Opposition oder der fraktionslose Abgeordnete, also die kleinste Einheit des Parlaments, der aber nach der Rechtsprechung des Gerichts immer noch Fragerechte hat, weil eben auch gewählt. Oder es sind Minderheiten oder es sind Kinder und Jugendliche wie im Klimaschutzurteil, die politisch sozusagen nichts zu sagen haben, aber über die Verfassung natürlich mitgeschützt sind. Und die brauchen dann sozusagen einen an ihrer Seite, der verhindert, dass auf ihre Kosten Politik gemacht wird. Also einen Sicherheitsgurt, der dafür sorgt, dass die sicher sozusagen sich mitbewegen können. Dafür war der Sicherheitsgurt ist das wichtige Beispiel. Und die Wahl dieser Beispiele, die ich da Kontroversen nenne und ja eigentlich nur exemplarisch versuche zu schildern, wie geht denn das Verfassungsgericht nun damit um? Und da muss man ja auch sagen, wie gehen denn acht Leute mit einem Problem um, was allen wichtig ist, aber wo 8 Leute zusammensitzen, die gezielt, bewusst, unterschiedlich darüber denken. Also konservativ oder progressiv oder mehr liberal und mehr sozialstaatlich. Das ist ja die Idee des Gerichts. Und wie kommen die denn eigentlich dann zusammen, eine meistens einstimmige Entscheidung zu treffen? Und bei den Kontroversen habe ich eigentlich was aufgegriffen, was Steffen Mau ja zu Recht als Triggerpunkte beschrieben hat, weil das Themen sind, die auch kontrovers gemacht werden. Alles, was das Gericht entscheidet, ist kontrovers, sonst wäre es nicht vom Gericht. Aber es gibt so ein paar, die auch von politischen UnternehmerInnen dazu gemacht werden, besonders kontrovers zu sein, uns besonders aufzuregen. Corona ist ein Rieseneinschnitt in die Politik gewesen, in die Demokratie und hat das Gericht gefordert. Aber eben auch sowas wie Gleichheit. Sie sagten eben Diversität. Bei Gleichheit ist so besonders auffällig, dass diejenigen, die die Gleichheit am häufigsten ans Verfassungsgericht rantragen, Leute sind, die weniger Steuern zahlen wollen. Das ist bemerkenswert, weil wenn ich anfange, über Gleichheit zu reden, Leute oft denken, na ja, was meint die? Die Diskriminierung von Frauen beseitigen und sonstige Ungleichheiten. Die spielen auch eine Rolle. Da hat das Gericht auch eine ganz, ganz wichtige Funktion. Aber Gleichheit betrifft uns alle an ganz unterschiedlichen Ecken und Enden. Und da versuche ich so ein bisschen zu schildern, wie funktioniert sowas, wenn man natürlich bei solchen Themen auch eigene Vorstellungen im Kopf hat, eigene Erfahrungen, auch eigene Haltungen, Positionen, vielleicht auch Vorurteile. Und wie kommt man dann stattdessen zu gut begründeten Urteilen, die Vorurteile also nicht negierend, sondern irgendwie auf den Tisch legend, sie behandeln und vor allen Dingen alle immer hörend, die in so einer Kontroverse eine Rolle spielen? Das ist die Idee dahinter.
Sie haben gerade angesprochen, 8 Personen, die die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Bisher hatten wir, man muss dazu sagen, sie werden mit 2/3 Mehrheit ad personam gewählt von Bundestag und Bundesrat, die ja dann jeweils hälftig das eine und den einen und den anderen Senat wählen und dann mit einer Amtszeit von 12 Jahren ohne Wiederwahlmöglichkeit. Können wir vielleicht am Ende auch noch mal drüber sprechen, wie sinnvoll das eigentlich ist. Aber wenn wir noch mal kurz dabei bleiben, in der Bundesgeschichte der Bundesrepublik, ja klar, konservative, liberale, progressive haben Sie gerade angesprochen, Richterinnen und Richter, gibt es, hat es immer gegeben. Rechts- oder Linksextreme bisher nicht, was ja viel auch eben genau mit dem 2/3 der kernpolitischen Institutionen müssen sich darauf verständigen können, dass diese Person eben würdig ist, ein solches Amt auszuüben. Hat sich das so bewährt und ist das etwas, was in die Zukunft funktionieren kann? Ich frage daraus, also dass es sich bewährt hat, da sind wir uns bestimmt ganz schnell einig, vermutlich. Aber wenn wir in die Zukunft blicken, wir haben es ja jetzt gerade bei dem Fall auch Frau Kuprosius-Gersdorf gesehen, wo sicherlich beide Seiten, das heißt die politische, die vorgeschlagen hat, sich nicht einigen konnte, genauso wie die Kandidatin, beschädigt worden sind. Aber hat es nicht auch was damit zu tun, dass sich politische Mehrheiten gerade derartig verändern, dass sich wirklich über alle Lager hinweg, mit Ausnahme der AfD, gerade einigen müssen, um überhaupt noch diese 2/3 Mehrheiten im Bundestag zumindest, im Bundesrat sieht es ja dann nochmal ein bisschen anders, auch auf der Länderebene, bei den Länderregierungen und Vertretungen, aber dass die sich einig sein müssen. Ist das
Ja,
also ein zukunftsfähiges Modell?
das System war ja klug gedacht, weil es im Kern sagte, wir nehmen immer die Regierungsmehrheit, die bestenfalls in der deutschen Tradition auch aus einer Koalition besteht, und die müssen dann immer die Opposition fragen, jedenfalls die große Opposition, um die 2/3 Mehrheit zusammenzukriegen. Und das führte natürlich dazu, dass die sozusagen extremen Ränder abgeschnitten werden. Aber jeder weiß, ich muss deinen Vorschlag schlucken und du schluckst meinen. Und dieses Bewusstsein dafür, dass das nicht sozusagen das Minimum in der Mitte ist, sondern dass damit unterschiedliche Leute ins Gericht kommen, ich glaube, das Bewusstsein hat ein bisschen gelitten. Da braucht es auch schlicht Wissen und Verständnis dafür, wie so eine Institution eigentlich designt ist, also wie das eigentlich gedacht ist. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, völlig richtig, die Mehrheiten sind nicht mehr so ohne weiteres zu beschaffen. Auch das Verfahren hat sich geändert. Es gibt mittlerweile eine personenbezogene geheime Abstimmung im Plenum des Deutschen Bundestages. Das war, als ich gewählt wurde, beispielsweise noch anders. Da war es ein Ausschuss, der Richterwahlausschuss, wo traditionell mit 100%, also ganzer Mehrheit, einstimmig entschieden wurde. Aber es war leichter, dort überzeugend miteinander eine Lösung zu finden, denn eine geheime Abstimmung birgt auch immer die Gefahr, dass da Leute ganz andere Hühnchen rupfen, als wirklich über diese Person abzustimmen. Deswegen sind Personalentscheidungen ja regelmäßig auch nicht in solchen Verfahren getroffen. Das setzt also voraus, dass wir bei den verantwortlichen Parlamentariern und Parlamentarierinnen ein großes Bewusstsein und auch eine Art Großzügigkeit darin haben, dass sie nicht für ihre Lieblingsleute stimmen und auch keine anderen Hühnchen rupfen, sondern verstehen, dass das Spektrum der politischen Überzeugung, der Werthaltung groß sein muss im Gericht. Denn sonst wird es ja nie die ganze Gesellschaft überzeugen können, aber nie den Rahmen des Grundgesetzes verlassen darf. Also die Extreme eben da keinen Platz finden können. Und es ist auf jeden Fall aufgrund der politischen Situation herausfordernder geworden. Es ist natürlich auch in der medialen Wirklichkeit herausfordernder geworden, weil wir bei Frau Brosius-Gersdorf gesehen haben, dass ein ziemlich organisierter Shitstorm, Sie verzeihen den Begriff, dort auch dazu beitrug, dass in letzter Minute ein Personalvorschlag eigentlich nicht mehr haltbar war, nicht mehr durchsetzbar war. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen für Politik, wenn sich Abgeordnete davon treiben lassen. Und ich will das gar nicht unterstellen. Ich will nur sagen, es ist ein Faktor gewesen, der sehr eben organisiert, auch finanziert war. Wenn das so wirksam wird, dann leben wir in ganz unangenehmen Zeiten. Das darf eigentlich nicht sein. Und dass da handwerklich schlicht Fehler gemacht worden sind, das nicht sauber abzustimmen und abzusichern, ist, glaube ich, allen bewusst. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand gescheitert ist. Hier ist dazugekommen eine unangenehme Dosis Frauenfeindlichkeit. Das sehen wir in der Öffentlichkeit im Umgang mit politisch exponierten Frauen ja immer häufiger. Und das ist was sehr Beunruhigendes, denn viele jüngere Frauen fragen sich jetzt, setze ich mich dem überhaupt aus? Will ich das überhaupt aushalten, wenn man da so durch die Medienlandschaft gezogen wird? Und es gibt ein Missverständnis, was die Einflussmöglichkeiten einzelner Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter und die Vertretung von verfassungsrechtlichen Positionen angeht. Denn Brosius-Gersdorf hat eigentlich Positionen vertreten, insbesondere zum Schwangerschaftsabbruch, wo, mit denen sie überhaupt nicht allein ist, die eine Regierungskommission vertreten hatte. Deswegen ist die Aufregung da sozusagen getriggert und ein Stück weit überzogen worden. Und eine Richterin allein, das kann ich ja nun auch aus Erfahrung sagen, hat Einfluss, aber der wird gemeinhin überschätzt. Auch wenn man als Berichterstatterin, denn das Gericht arbeitet damit, dass man mit einem Fall verantwortlich ist und die anderen informieren muss, wenn man als Berichterstatterin einen Fall wirklich in der Hand hat, was ja so wirkt, als könnte man da ganz viel steuern, kann man nicht sehr viel steuern. Es gibt ein sehr etabliertes Verfahren, wo immer alle mitreden. Und ältere Richter haben mir dann immer gesagt, was in einen Senat reingeht, kommt nie so raus, wie sie sich das gewünscht haben. Und das stimmt. Insofern ist es wichtig, wer da sitzt. Das sind nicht viele Menschen, 16 insgesamt. Aber dass eine da etwas drehen könnte, ganz allein, das ist eine Illusion. Das sollte nicht sein und das ist auch tatsächlich nicht so.
Ich finde das sehr gut, dass Sie da in diesem Fall auch nochmal mit aufräumen, wie das, was sozusagen da an Beimischungen noch mit reingekommen sind in diesem Fall, weil man ja da vielleicht von so einem ethisch-moralischen Bedenken, womit das Ganze vielleicht startete, ja schon gesehen hat, wie die ganze Debatte dann von extrem Rechten auch gekapert worden ist. Und da sind wir vielleicht schon auch bei dem nächsten Punkt, nämlich den Kernaufgaben, den Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts. Und ich glaube, die Verfassungsbeschwerde, die abstrakte und konkrete Normenkontrolle oder auch die Organstreitverfahren, ohne dass wir das jetzt alles im Detail nochmal exerzieren müssen, sind aber, glaube ich, die Sachen, die vielleicht den Menschen am bekanntesten sind. Aber was ich besonders interessant finde und wo ich gerne mit Ihnen darüber diskutieren würde, ist das Instrument der wehrhaften Demokratie, weil sowas wie Parteienverbotsverfahren, die in der Bundesrepublik Deutschland möglich sind, die sind ja gar nicht in allen Ländern möglich. Also für uns ist das sowas, was wir irgendwie kennen, weil es im Grundgesetz halt vorgegeben ist oder weil was möglich ist, aber was ja in den wenigsten Ländern so eben möglich ist und deswegen aufgrund unserer Historie, auch aufgrund unserer Geschichte und der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs ja eben auch eine Möglichkeit ist zu schützen, uns gegenseitig alle miteinander als Gesellschaft davor zu schützen, in die Pflicht zu nehmen, dass sowas nicht wieder passiert. Und ich muss sagen, ich kann die Pro-Argumente, dass man eine Alternative für Deutschland, die sich ja über die Zeit seit 2013, 2015, dann 2017 mit dem Einzug in den Deutschen Bundestag erstmals nicht nur etabliert hat, sondern auch immer weiter radikalisiert hat, kann ich eines Teils verstehen, dass man also sagt, eine Partei, die mittlerweile so groß ist, so viel elektoralen Zuspruch hat, Da ist es dann vielleicht irgendwie zu spät. Andernteils aus Sicht der liberalen Demokratie, und das, da bin ich auch nicht zurückhaltend, das klar zu machen, dass ich politikwissenschaftlich genau auf der Seite stehe, verstehe ich es dann doch irgendwie nicht. Weil selbst wenn es am Ende nicht zu einem Verbot käme, wäre es ja etwas, wo man wirklich mal in der Öffentlichkeit auch darüber diskutiert und sich auch neben dem gerichtlichen Prozess eine Meinung bilden müsste darüber. Also jede Person für sich, nicht einfach nur, da ist eine Partei auf dem Wahlzettel und die macht da irgendwas. So genau weiß ich das nicht, aber ich will den anderen mal einen Denkzettel verpassen. Wobei die Protestwahl ja heutzutage als Erklärung auch lange schon nicht mehr ausreicht. Sondern dass ich wirklich sagen muss, ich kriege jetzt mit, worüber da diskutiert wird, um welche Themen und Fragen es geht und wie bedroht unsere Demokratie durch die Machenschaften einer einzelnen Partei wirklich ist. Und deswegen wäre ich immer noch auf der Seite derjenigen, die sagen würde, so ein Verbotsverfahren ist eigentlich richtig und wichtig, wenn nicht einzuräumen, reichlich spät. Elektoral gedacht und gesprochen. Wie stehen Sie dazu? Auf welcher Seite stehen Sie da und wie blicken Sie darauf?
Ja, also als ordentliche Verfassungsrechtlerin weiß ich natürlich und auch als Deutsche weiß ich natürlich, dass wir eine Demokratie, uns auf eine Demokratie geeinigt haben, die sich nicht ihren Feinden zum Fraß vorwirft, sondern eben wehrhaft ist oder streitbar, wie ich es lieber sage und wie das Verfassungsgericht es auch lieber sagt. Die Militant Democracy ist ja eine, die in der Politikwissenschaft als Konzept entwickelt worden ist, nicht zufällig von jemandem, der die deutschen Nazis sozusagen in den Anfängen selbst miterlebt hatte, Karl Löwenstein, und dann vom Verfassungsgericht aufgegriffen worden ist als streitbare Demokratie, um auch zu sagen, zu dieser wehrhaften, streitbaren Demokratie gehört mehr als ein Verbot. Was nämlich an allererster Stelle dazu gehört, ist die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit und die Petitionsfreiheit und so weiter, in der wir uns miteinander streiten können, und zwar frei miteinander streiten können. Und deswegen würde ich das immer als allererstes nennen. Was das Verfassungsgericht da nämlich macht, ist so ähnlich wie bei dem Fußballschiedsrichter vorhin. Es pfeift, wenn gefault wird. Also wenn nicht mehr gestritten wird, sondern jemand nur noch niedergemacht wird mit Hassrede, unter anderem mittlerweile im Internet, dann ist das nicht mehr Meinungsfreiheit. Aber solange wir auch scharf, auch unangenehm, auch schwierig, auch kontrovers miteinander umgehen, will das Grundgesetz das, weil es sagt, wir sind eine streitbare Demokratie. Andere Leute kann man nicht einfach zum Schweigen bringen oder verurteilen oder was auch immer, sondern das steht am Anfang. Und wenn dann erwiesenermaßen Organisationsformen genutzt werden, die uns viel wert sind, nämlich politische Parteien, denen wir auch sehr viel Geld geben, wenn sie sich an Wahlen beteiligen, weil sie uns so viel wert sind. Wenn das aber benutzt wird, um sich gegen dieses ganze System zu drehen, also aggressiv darauf ausgegangen wird, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, so heißt es in etwa in der Verfassung und dann auch in der Rechtsprechung, dann ist das Gleiche, passiert das Gleiche wie bei der Meinungsfreiheit, wenn Leute diese zur Hassrede benutzen. Es ist nämlich gar nicht mehr Meinungsaustausch oder Politik, sondern es ist eigentlich eine autokratische, autoritäre Bewegung. Und da sagt das Grundgesetz von Anfang an aus der bitteren Erfahrung, dass da eine Grenze gezogen werden muss und hat die Hürde dafür aber sehr hochgelegt. Es darf nur das Bundesverfassungsgericht, es darf es nur auf Antrag von Regierung und Bundestag und so weiter. Also es soll der Ausnahmefall sein. Und es ist in der Geschichte auch der Ausnahmefall bis hin zu der Entscheidung des Zweiten Senats zur NPD damals, wo einmal gesagt wurde, solange der Staat da noch selber mitmacht, also Verfassungsschutz noch bei der NPD unterwegs ist, kann man die nicht verbieten. Es muss staatsfrei sein. Zweitens dann im nächsten Urteil gesagt hat, ja, die NPD ist deutlich verfassungswidrig, sie ist rassistisch, sie argumentiert menschenfeindlich, sie verharmlost den Nationalsozialismus, aber sie ist so klein, gefährlich wird das nicht, die Potenzialität fehlt und damit aber was Wichtiges gemacht hat, was Sie eben angesprochen haben, nämlich das Verfassungsgericht hat vor relativ kurzer Zeit dann auch noch mal in einer Entscheidung zur Heimat, also der Nachfolgepartei der NPD, sehr klar gesagt, versucht zu erklären, wo ist in Deutschland die Grenze? Denn das Parteiverbot ist kein Ideologieverbot, sondern das Parteiverbot ist die Grenze da, wo es gewalttätig wird, wo es aggressiv wird, wo es autoritär wird und nur noch das Deckmäntelchen der Demokratie getragen wird, um eigentlich aber was ganz anderes zu machen. Und ich würde Ihnen völlig beipflichten in dem Wunsch und auch, glaube ich, der Anforderung an uns alle, diese Kriterien ernst zu nehmen und miteinander ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hallo, mein Nachbar, ich habe den Eindruck, Sie sind irgendwie da so ein bisschen sympathisieren, vielleicht mit Parteien, die diese roten Grenzen, die für uns alle gelten, überschreiten. Deswegen liegt das Grundgesetz in der Hand der Bürgerinnen und Bürger. Und diese Kriterien sind unsere Kriterien für die Auseinandersetzung mit unseren Nachbarn, mit irgendjemandem, den wir kennen, in Gesprächen, in Debatten. Das ist das Allerwichtigste. Dass dann auch der Weg beschritten werden kann und ich glaube mittlerweile auch sollte, das sage ich jetzt ganz persönlich als sozusagen Bürgerin, als politisch interessierter Mensch, einen Antrag auf Prüfung durch das Gericht zu stellen. Dafür spricht sehr viel. Und da habe ich meine Haltung geändert. Denn was ich mittlerweile erlebe, weil ich oft ins Gespräch gehe mit Bürgern und Bürgerinnen, die sehr informiert und sehr interessiert sich darüber verständigen wollen, ist, dass den Antrag nicht zu stellen so wirkt, als wäre alles okay. Und dass nicht alles okay ist, das pfeifen nun mittlerweile die Spatzen von den Dächern. Deswegen ist es auch sehr begrüßenswert, dass einige zivilgesellschaftliche Organisationen sich zusammengefunden haben, nochmal ein Gutachten zu erstellen, das hoffentlich in nächster Zeit veröffentlicht wird, wo es darum geht, nochmal genau zu zeigen, an welcher Stelle exakt wird denn diese rote Linie überschritten, an welcher Stelle ist das nicht nur nicht okay, sondern wirklich nicht mehr tragbar. Und vor allen Dingen, weil es sich um ein trojanisches Pferd handelt oder um so eine Art politische Piraterie. Da behaupten Leute wahre Meinungsfreiheit, da behaupten Leute, sie sind die echten Demokraten. Und was sie machen, ist, sie treten die Demokratie mit Füßen. Und das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Deswegen, ja, wir müssen über diese Kriterien reden. Wir müssen uns darüber verständigen, was für uns wirklich demokratisch ist. Gerne auch mal unbequem, wünscht man sich nicht alles selber, aber was dann auch nicht mehr zu tolerieren ist. Und da wäre der Schritt auch der politischen Mehrheit zu sagen, ja, das ist mittlerweile so ernst, das prüfen wir und too big to fail gilt da eigentlich nicht, wäre, glaube ich, ein wichtiges Signal auch für die anstehenden Wahlen zu sagen, hier besteht genug Anlass, ganz in der Sache zu sagen, es geht hier nicht um politische Konkurrenz, sondern es geht was, was Deutschland nie wieder wollte.
Jetzt gibt es ja in dem Zusammenhang mit den Instrumenten, die im Grundgesetz verbrieft sind, gegen Verfassungsfeinde noch mindestens zwei weitere Aspekte, Grundrechtsverwirkung und Amtsenthebung. Können Sie vielleicht da was zu sagen? Soweit ich mich jetzt erinnere, haben wir dafür keine praktischen Beispiele, oder würden Sie sagen, die sind leichter zu erwirken? Also Grundrechtsverwirkung klingt ja erstmal genauso kompliziert wie Parteienverbot und Amtsenthebung setzt natürlich voraus, dass jemand vielleicht vom extrem rechten oder linken Spektrum überhaupt erstmal in einer Schlüsselposition ist, um die Demokratie zu schädigen. Von daher, inwiefern haben wir in der Bundesrepublik damit Erfahrungen?
Wir haben damit keine, also mit der vor allen Dingen Verwirkung von Grundrechten, die im Hinblick auf einen Spitzenpolitiker der AfD diskutiert worden ist, haben wir keine Vorerfahrung. Es gibt keine historischen Beispiele. Und das zeigt eigentlich, dass auch das ein Instrument ist, was mit spitzen Fingern angefasst werden sollte. Es produziert eventuell Märtyrer. Es geht auf eine Person und eben nicht auf das, was ich eben versucht habe, am Parteienverbot zu erklären, dass wir nämlich eigentlich nur verhindern, nicht, dass es nicht um Denkverbote geht und nicht darum, dass Leute unterschiedlicher Auffassung sind, sondern darum geht, die Freiheiten des Grundgesetzes nicht zu benutzen, um die Demokratie zu zerstören. Und das vor allen Dingen nicht in organisierter Form. Deswegen ist das Parteienverbot auch das viel Wichtigere. Und die Grundrechtsverwirkung eigentlich nicht auf der Agenda. Was interessanter ist, sind die Amtsenthebungen, beziehungsweise, wenn man das etwas weiter denkt, die disziplinarrechtlichen Möglichkeiten. Und einige Bundesländer haben die bereits genutzt, wenn in ihren zum Beispiel Staatsanwaltschaften, das war in Baden-Württemberg ein Fall, oder im Richterdienst Leute sind, die ganz deutlich nicht mehr an das Grundgesetz gebunden handeln, sondern ihr Amt missbrauchen. Und da hat es zu sehr schwierigen, weil das muss alles sehr gut nachgewiesen werden. Die Leute haben selbstverständlich Rechtsschutz, ziehen auch vor Gericht, muss unabhängig nochmal geklärt werden. Aber da ist es zu Verfahren gekommen, wo eine Staatsanwaltschaft sein Amt verloren hat und wo ein Richter suspendiert wurde. Auch da hohe Hürden, weil man natürlich auch immer aufpassen muss, wenn die einen das gebrauchen und ich bin da mit d'accord, dann könnten auch die anderen das gebrauchen und es könnte die Falschen treffen. Deswegen muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Aber es wird intensiv zu Recht in allen Bundesländern diskutiert, wie man in der Beamtenschaft, und da geht es um unsere Lehrer und Lehrerinnen, da geht es um die Staatsanwälte, da geht es um die Justiz, aber da geht es auch um die Rechtsreferendare, also die zukünftigen Juristen, wie wir da dafür sorgen können, dass das Leute sind, die, nochmal gesagt, sehr unterschiedlicher Auffassung sein können, aber nicht das Grundgesetz mit Füßen treten dürfen. Und da wird mittlerweile Gott sei Dank was getan. Stichwort ist, der Rechtsstaat sollte resilient sein. Das alles kommt ein bisschen spät. Wir wissen eigentlich schon ganz schön lange, dass man da was tun muss. Das ist auch sehr gut aufbereitet worden. Es gibt ein Justizprojekt, was zeigt, was man da tun müsste. Vom Verfassungsblock, es gibt von anderen da wirklich sehr, sehr gute Ansätze und Hinweise. Mein Eindruck ist, dass einige handeln. Man würde sich wünschen, dass es mehr tun. Denn beispielsweise in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern hat sich in dem Fall namentlich die CDU-Fraktion im Landtag gesträubt, da rechtzeitig Regeln zu ändern. Das war deutlich ein Fehler. Man sieht, dass das zu Blockaden führt, zu ganz schwierigen Situationen. Insofern wäre hier schon hilfreich, wenn alle demokratischen Parteien sich hier ein Stück weit sozusagen zusammenreißen und sagen, okay, die Basics, die sichern wir mal lieber, bevor das den Bach runtergeht.
Resilienz haben Sie angesprochen und wir haben jetzt mehrfach schon über den Wert des Grundgesetzes gesprochen. Jetzt ist es ein Buch, was natürlich schon eine gewisse Jahreszahl in sich trägt. Also es ist schon eigentlich in einer ganz anderen Zeit geschrieben worden und entstanden. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass es in Teilen lückenhaft für bestimmte Entwicklungen ist, die eingesetzt haben. Digitale Transformation zum Beispiel. Also inwiefern würden Sie sagen, das Grundgesetz ist und bleibt so, wie es ist, aktuell, weil es ja vielleicht auch nur den Rahmen vorgibt und dann immer wieder im Lichte der obwaltenden gesellschaftlichen Umstände neu zu interpretieren ist? Oder gibt es tatsächlich bestimmte Stellen, wo Sie sagen würden, da müssten wir eigentlich ganz dringend ran? Wir haben ja, wie gesagt, jetzt gerade schon über das Resilienzthema gesprochen, inwiefern das die Frage für das Grundgesetz ist oder ob es eher die Geschäftsordnung der Parlamente dann betrifft. Das sind ja verschiedene Fragen.
Also das Grundgesetz, ich habe das immer in der Hand sofort, weil es irgendwie, da packt das ja immer mehr rum, weil es ist dann doch
Schön.
irgendwie ein kurzer Text, ist auch ein schöner Text. Ich würde auch immer allen sagen, lest es doch nochmal, ist irgendwie eigentlich ganz schön, weil in der Kürze, die lange hält, liegt natürlich auch die Qualität dieses Textes. Trotzdem ist sie so ein bisschen nicht up to date. Also Digitalisierung oder gentechnische Fragen oder ähnliches, technologische Entwicklungen sind nicht angesprochen. War eben 1948, 49, da hatte man andere Probleme vor Augen. Aber das Grundgesetz ist oft geändert worden. Es lässt sich ja ändern mit einer großen Mehrheit. Das glaube ich 100 Mal, Pi mal Daumen, geändert worden. Nicht immer zum Schöneren. Manchmal, um den Föderalismus nochmal neu aufzustellen. Manchmal, um Europa, der europäischen Integration gerecht zu werden. Ganz wichtiger Artikel. Und nach 1989 ist natürlich darüber nachgedacht worden, was man da neu und besser machen sollte. Und da sind, ja, ist ja keine ganz neue Verfassung gemacht worden, aber ein paar Änderungen und teilweise auch wirklich sehr wichtige Änderungen sind da reingekommen, zum Beispiel der Schutz von Behinderten vor Diskriminierung oder ähnliche Dinge, also und das Recht auf Umwelt und Rechte der nachfolgenden Generationen, also Dinge, die auch in die Zukunft gewandt sind. Ich finde aber einen anderen Teil noch viel schöner, denn schon 48, 49 haben die Eltern, das waren ganz viele Väter und ganz wenige Mütter, in dieses Grundgesetz reingeschrieben, schon ganz am Anfang, dass das Grundgesetz zwar die deutsche Verfassung ist, total wichtig, aber zutiefst eingebettet in Europa und der Welt. Und das heißt, das Grundgesetz lesen wir auch im Verfassungsgericht, lesen Verfassungsjuristinnen und Juristen immer als auch europäisch und auch völkerrechtlich. Und das bedeutet, dass zum Beispiel die Grundrechtecharta der Europäischen Union, die ist nämlich im Jahr 2000 formuliert worden und hat sowas wie Datenschutz, das Recht auf gute Verwaltung, auf Solidarität, auf genethische Selbstbestimmung und so weiter drin, dass sowas damit einfließt. Also das Grundgesetz sozusagen sehr aktuell gelesen werden darf und last not least, das Bundesverfassungsgericht immer wieder die Aufgabe hat, es in die Zeit zu stellen, so heißt es da, also mit Dinge, wo keiner wusste, dass die auf uns zukommen, dass die ein Problem darstellen. Technologien, ich sag mal, künstliche Intelligenz, das hätte auch vor 5 Jahren noch keiner geahnt, dass wir mit der Programmierung von Algorithmen und der Macht über Plattformen eine ernsthafte Bedrohung der Politik vor uns haben. Dass mit diesem schönen, kurzen, klaren, wahren Text in der Hand, das aber dann von eben den Richtern und Richterinnen adressiert werden muss. Und die sind ja auch wieder nicht alleine. die können ja auch nichts von alleine sagen, sondern die werden gefragt. Die werden gefragt von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, Anwälten, Anwältinnen, die sich da auskennen. NGOs sind da mit dabei. Das Gericht fragt selbst immer sachkundige Dritte, wenn es in so neuen Gefilden unterwegs ist. Als wir also über Data Mining zu entscheiden haben, haben wir mit ganz vielen gesprochen und ganz viele Stellungnahmen einbezogen, damit wir auch wissen, wovon wir sprechen. Oder einer meiner Lieblingserlebnisse da, als wir entscheiden mussten, ob Hip-Hop-Musik das Eigentumsgrundrecht verletzt, was für die Kunst eine wirklich wichtige Frage ist, wollten wir uns dann natürlich nicht sagen lassen, dass wir Oldies sind, die keine Ahnung von zeitgenössischer Musik haben. Und haben nicht nur die Musik gehört, sondern einen Experten für Popmusik als sachkundigen Dritten eingeladen, der uns die Geschichte des Hip-Hop erklärt hat. Also, ein Grundgesetz lässt sich in die Zeit stellen. Dafür ist so eine Institution wie ein Verfassungsgericht auch da. Es ist eine Aufgabe, es ist auch eine Herausforderung, deswegen mit aller Zurückhaltung, aber in aller Befangenheit, glaube ich, funktioniert ganz okay.
Meine Abschlussfrage bezieht sich jetzt nochmal auf das Bundesverfassungsgericht selbst, denn die Institution ist letztlich ja auch nicht so neueren Datums, sondern reicht zurück in die 1950er Jahre. Wenn Sie eine Reform am Bundesverfassungsgericht anstoßen könnten, dürften, was wäre das? Da will ich vielleicht auch nochmal an die Frage erinnern, einmalige, singuläre Amtszeit, ist das so sinnvoll oder wäre das vielleicht so eine Richtung, in die Sie gehen würden, wenn Sie sozusagen Reformmöglichkeiten hätten,
Natürlich eine
ohne
schöne
Veto?
Frage. Das ist eine schöne Frage, weil das Verfassungsgericht ja dieses Jahr wieder einen großen Geburtstag feiert und auch eine Festschrift veröffentlicht wird, wo sich ganz viele Leute über sowas Gedanken machen. Ich persönlich würde sagen, auf keinen Fall an der Amtszeit und der Einmaligkeit schrauben. Das ist eine der wichtigsten Dinge für die Unabhängigkeit. Wenn ich eine zweite Amtszeit als Option gehabt hätte, wer hätte mich davor geschützt, mich nicht beliebt zu machen, um das weitermachen zu dürfen? Das ist überhaupt keine gute Idee. Und 12 Jahre sind aus meiner Erfahrung viel, denn es ist auch echt anstrengend. Das ist Kernerarbeit, die man da macht, aber auch machbar. Und man hat damit experimentiert, war über die Zeit auch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber man sieht vor allen Dingen im internationalen Vergleich, dass sowas wie lebenslange Amtszeiten wie am Supreme Court der USA keine gute Idee sind. Zu lange eine sozusagen Versteinerung, während 12 Jahre im Verfassungsgericht und übrigens auch ein Höchstalter von 68 ja dazu führt, dass immer wieder mal neu auf die Dinge geguckt wird, dass in so einem Senat immer mal wieder jemand neu dazukommt und auch die Frage stellt, sollten wir das wirklich weiter so machen? Und das ist sehr, sehr gut, um sozusagen eine lernende Institution zu bauen. Deswegen an der Stelle auf gar keinen Fall. Ich glaube, die Herausforderung liegt an anderen Stellen. Das Verfassungsgericht muss als Akteur in der Öffentlichkeit sichtbar sein, auch wenn es seine Geheimnisse nicht lüften darf. Aber es muss sozusagen sich erklären, verständlich sein. Natürlich kann es sich nicht auf Plattformen bewegen, die der Datenschutzbeauftragte für problematisch hält. Aber da bemüht es sich schon lange und muss es sich auch weiter bemühen, sozusagen in der Welt unterwegs zu sein. Das war für mich ein Motiv, dieses Buch zu schreiben. Das hatte ich nie auf dem Schirm oder das war nie der Plan. Aber es haben so viele Leute Fragen gestellt, dass ich dachte, okay, die verdienen natürlich auch Antworten. Und da wird es weiter Dinge geben. Und natürlich, die Welt ist komplex und kompliziert. Die Urteile, die Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein. Sie müssen sprachlich und in der Länge und Dichte immer wieder muss daran gearbeitet werden, dass das auch verstanden wird, um akzeptiert werden zu können. Denn da haben wir ja angefangen, das Vertrauen in so eine Institution lebt auch davon, dass Leute verstehen, was da passiert, nicht immer toll finden, aber verstehen, was da passiert und sich deswegen darauf verlassen können. Und es scheint wichtig zu bleiben.
Professor Dr. Susanne Bär, wir haben über das Bundesverfassungsgericht gesprochen und wie es die Demokratie schützt. Ganz, ganz herzlichen Dank für die tollen Einsichten.
Danke Ihnen für das Gespräch.